Wie sagt man einem, der so ein Ungläubiger ist, wie sagt man dem? Harmos, das stimmt doch etwas nicht, hä? Irgendwie stimmt da etwas nicht. Ich glaube, da haben wir ein Durcheinander bekommen. Wollen wir mal schauen? Ah, jetzt stimmt's. Jetzt stimmt's. Thomas heißt er. Der ungläubige Thomas. Jawohl, genau. Der war doch wirklich ungläubig. Nämlich am Ostermorgen war Jesus schon auferstanden. Das ist das große Licht hier. Jesus war schon auferstanden. Wer hat es zuerst mitbekommen, dass Jesus auferstanden ist? Ganz zuerst. Wer waren die Ersten, die das mitbekommen haben? Wie? Die Frauen, noch vor den Frauen. Ja, genau, die Wachsoldaten, das habe ich jetzt an Kerzen, die Wachsoldaten, die haben mitbekommen, dass da etwas passiert ist, dass Jesus auferstanden ist. Und was hat das in ihnen bewirkt? Ja, Angst, die sind einfach abgehauen. Und dann kamen die Frauen und die haben ein Erdbeben mitbekommen, einen Engel gesehen. Und was haben sie gemacht? Sie sind auch davongerannt, haben den Jüngern berichtet, aber so richtig viel passiert ist da auch noch nicht. Stellen wir sie mal ganz auf die Seite. Und dann, wer war die erste Person, von der steht, dass sie geglaubt hat? Zuerst steht es vom Jünger Johannes. Johannes und Petrus, die gingen zum Grab, die rannten zusammen zum Grab und dann Johannes blieb stehen, Petrus ging hinein und Johannes sah die Tücher dort und dann steht, Johannes glaubte. Wow, sein Herz wurde auch entzündet. Petrus noch nicht gerade, der hat es noch nicht begriffen. Johannes, der war der Erste. Und wer war die zweite Person, die dann glaubte? Die zweite Person, das war Maria von Magdala, Maria Magdalena. Die war auch schon vorher am Grab. Und die ging auch zu den Jüngern und kam zurück mit Petrus und Johannes. Und dann hat sie immer noch nicht verstanden. Sie hat gemeint, sie haben Jesus weggenommen aus dem Grab. Und dann hat sie sogar Jesus gesehen. Was hat sie gemeint? Es sei der Gärtner. Da hast du ihn weggenommen, ich will ihn zurückholen. Ich weiß ja nicht, ob das so eine stämmige Frau war, aber oder ob die wollte einfach Jesus wieder haben. Und dann, was sagt Jesus? Er sagt einfach, Maria. Sie schaut ihn an und will ihm um den Hals fallen. Und Jesus sagt, nein, berühre mich noch nicht. Bin noch nicht zum Vater aufgefallen. Aber im Herzen der Maria, wow, da ist etwas passiert. Die war vorher so abgelöscht. Alle waren abgelöscht. Denen hat es völlig abgelöscht. Jesus war tot, mausetot, alle Hoffnung vorbei, keine Hoffnung mehr, nichts mehr. Und jetzt wissen sie, Jesus ist auferstanden. Zwei wissen es. Und wem ist Jesus dann auch noch begegnet? Wie? Den Jüngern, den beiden nach Emmaus, ich brauche jetzt eine Kerze für beide, hä? Die haben Jesus plötzlich erkannt und dann gingen sie zurück zu den Jüngern und dann wurde ihnen berichtet, ja, Jesus ist auferstanden und er ist auch Petrus erschienen, auch Simon Petrus, auch er, boah, jetzt sind es doch schon vier Kerzen, die brennen. Einige haben es mitbekommen. Ah, Entschuldigung, das wäre der Petrus gewesen. Hä? Okay, jetzt habe ich ihn da noch. Aber auf jeden Fall, Petrus brennt für Jesus. Und dann am Osterabend, was ist passiert? Jesus kam selber zu ihnen und sagte, Friede mit euch. Und dann haben es alle mitbekommen. Alle Jünger, die da waren, haben mitbekommen, Jesus lebt. Und das hat eine solche Veränderung in ihrem Leben bewirkt. Vorher waren sie alle traurig und verzweifelt und irritiert. Was ist denn da los und was ist da passiert? Und überhaupt, unsere ganze Hoffnung ist kaputt. Jesus, wir haben gemeint, Jesus sei der Sohn Gottes und jetzt ist er tot. Und jetzt wissen sie, nein, Jesus lebt, Jesus lebt. Aber da war einer. Seht ihr? Der ist immer noch abgelöscht. Das ist eben der da. Der Thomas. Der fehlte in der Runde. Der war einfach nicht dabei. Der war einfach nicht dabei, als die Jünger an Ostern zusammen waren. Warum wohl das? Ich denke, das Problem von Thomas ist, in seiner Enttäuschung hat er gesagt, ich will nichts mehr mit denen zu tun haben, hat sich einfach zurückgezogen in sein Schneckenhaus. Er war traurig, wie die anderen auch. Alle waren traurig. Alle waren verzweifelt. Aber der Zweifler neigt zum Rückzug und das ist die Gefahr. Der ist frustriert, er zweifelt und ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Ich ziehe mich nur noch zurück. Ich bin nur noch mit mir selber. Und er ist so richtig in seinem selbst gebauten Gefängnis drin. Das ist der Thomas. Das steht hier. Thomas war nicht dabei. Und dann sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Also irgendwie am nächsten oder übernächsten Tag sind dann die anderen Jünger zu Thomas gegangen, irgendwie haben sie ihn gefunden und sie haben ihm gesagt, Thomas, wir nehmen ihn jetzt in die Mitte, Thomas, wir haben Jesus gesehen und er ist auferstanden. Seht einmal, wie viele Leute ihm das bezeugt haben, so viele Lichter. Jesus war in dem Zeitpunkt nicht anwesend, aber die haben es alle erlebt, die sind alle angezündet. Und was sagt Thomas? Ups, jetzt schaltet es nicht weiter. Kannst du mal von Hand? Irgendwie. Genau. Die Antwort von Thomas ist, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe, also Jesus wurde ja ans Kreuz genagelt. Und da waren ja Löcher in den Händen, entweder da oder da. Und Thomas sagte, das muss ich sehen. Wenn ich das nicht sehe, und wenn ich nicht sehe, die haben ja mit dem Speer ihm in die Seite gestoßen. Wenn ich das nicht sehe, dann glaube ich nicht. Könnt ihr vergessen. Glaube ich nicht. Thomas war so gefangen in seinen Zweifeln. So viele gute Freunde sagen ihm, du, wir haben Jesus gesehen und er lebt. Und er glaubt einfach nicht. Das ist wie bei Freddy, oder? Seine Freunde haben ihm gesagt, komm, wir machen ein Fest. Und er hat gemeint, ach, die wollen mich alle übers Ohr hauen. Hat ihnen voll misstraut. Zweifel ist eben hier Misstrauen. Wie hat Freddy seine Freunde hingestellt eigentlich? Hä? Wie hat Freddy seine Freunde hingestellt? Was sind sie eigentlich? Lügner? Und was hat Thomas gemacht mit seinen Freunden, mit den Jüngern? Der hat gesagt, ihr lügt. Was ihr sagt, ist gar nicht wahr. Ihr wollt mich nur auf den Arm nehmen. Dabei haben die Gesichter so geleuchtet. Also der Thomas, der war so abgelöscht. Das können wir fast nicht vorstellen. Da haben so viele Leute haben geleuchtet, gesagt, die haben den Herrn gesehen. Nein, 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 ich mache da nicht mit. Ich glaube das nicht, ohne mich. Zweifel, in diesem Sinn ist Zweifel eine Riesenbeleidigung. Beleidigung, ein Misstrauen und eigentlich wirklich Sünde. Okay, wir haben hier unseren Thomas. Wie geht Jesus jetzt mit diesem abgelöschten Dickschädel um? Es ist interessant, er lässt ihn eine ganze Woche schmoren. Er lässt ihn eine ganze Woche in seinem Gefängnis sitzen Und wo begegnet Jesus dem Thomas? Wo? Begegnet er ihm hier? Ganz weit weg? Nein, Jesus begegnet dem Thomas eine Woche später und da ist er wieder unter den Jüngern. Er ist wieder bei seinen Leuten und dort begegnet ihm Jesus. Jetzt muss ich da nochmal einen weiterschalten. Und Jesus lädt ihn ein. Thomas, komm jetzt, bring deinen Finger, leg ihn her in meine Wunden. Hier haben wir ein Bild, so könnten die Hände von Jesus ausgesehen haben. Lege deine Hände in die Wunden und in die Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Genau. Jesus geht auf diesen Dickschädel, auf diesen Zweifler ein und lädt ihn ein. Komm, du hast gesagt, ich muss meine Hand da hineinlegen in die Wunde. Ah. Hat er es gemacht? Hat es ja Thomas gemacht? Hat er nachher den Finger genommen und hineingelegt? Er hat das nicht mehr gebraucht. Er hat es nicht mehr gebraucht. Als Thomas Jesus in die Augen sah, da wurde auch er angezündet. Und jetzt schaut mal auf, mir gefällt dieses Bild so. Wo schaut Thomas hin? Was hätten wir erwartet, wo er hinschaut? Auf die Hände? Und wo schaut Thomas hin? Auf die Augen. Das ist natürlich nicht eine Fotografie von damals, sondern das hat der Künstler so gemalt. Aber ich glaube, der Künstler hat das genau richtig begriffen. Der Thomas, der sieht Jesus und an seiner Antwort kann man das nämlich ablesen. Es steht nichts, das er untersucht hat. Es steht nur, Thomas sagte, mein Herr und mein Gott. Und dann sagt ihm Jesus etwas ganz Wichtiges. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Können wir das mal miteinander? Das lernen wir jetzt. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und noch die Bibelstelle, Johannes 20, 29. Jetzt im Frühling, wo man die Gärten so wieder bereit macht, vor allem wenn man Beeren und verschiedene Dinge, Früchte hat, was mischt man da unter die Erde? Mischt? Dünger. Genau. Und auf dem meisten Mist wächst etwas. Es gibt nur ein Mist, auf dem wächst nichts. Was ist das? Auf welchem Mist wächst nichts? Auf dem Pessimist. Genau. Thomas, ich glaube, Thomas war so ein Pessimist. Es ist etwas dort abgeschnitten, aber das macht nichts. Steht da. Da die einzigen zwei Stellen im Neuen Testament, wo Thomas speziell erwähnt wird, also in der ganzen Jüngerzeit, gibt es nur zwei Stellen neben der Berufung, wo er einfach aufgezählt wird, zwei extra Stellen über Thomas. Und in den beiden Stellen, an der ersten steht Johannes 11, da sprach Thomas, auch der auch Zwilling genannt wird, zu ihm, zu seinen Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Und die andere Stelle etwas später, Johannes 14, 5, da spricht Jesus vom Weg. Den Weg wisst ihr ja, und Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie können wir den Weg wissen? Thomas war, glaube ich, wirklich so ein Pessimist, der das halb leere Glas sieht, der da unter der Wolke im Regen sitzt und rundherum erscheint die Sonne. Das gefällt mir, das Bild. Das ist so etwas das Bild vom Thomas. Thomas ist so der Typ Pessimist. Das geht nicht, er sieht das Negative, das geht sowieso schief, das hat sowieso keinen Wert, das kann ich sowieso nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch Menschen unter euch, die so etwas eher die negative Seite manchmal sehen. Es gibt die Optimisten und die Pessimisten. Kann denn Jesus so Pessimisten überhaupt brauchen? Klar, Jesus hat Thomas erwählt. Jesus hat Thomas ausgewählt. Er hat genau gewusst, wer er ist. Und er hat ihn ausgewählt als einen seiner Jünger, natürlich. Und er liebt Thomas genau gleich wie die anderen Jünger. Auch der skeptische Charakter, behaupte ich jetzt mal, ist von Gott geschaffen. Die braucht's auch. Die Pessimisten braucht's auch, so gut wie die Optimisten. Ist denn Zweifel? Ist denn Zweifel immer Sünde? Was meint ihr? Wer ist dafür, Zweifel ist immer Sünde? Jetzt hat niemand den Mut aufzustrecken. Ne? Wer meint, Zweifel ist nicht immer Sünde? Da sind ein paar mehr, okay. Ja, wie ist es jetzt konkret? Gehen wir in den Garten Eden. Da kommt die Schlange zu Eva und sagt ihr, sollte Gott gesagt haben. Was hätte Eva tun sollen? Zweifeln? Die hätte zweifeln sollen an der Aussage des Teufels. Ja, es gibt sogar Aussagen in der Bibel, die das indirekt betonen. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Also, Zweifel ist nicht immer Sünde. Zweifel ist die angemessene Antwort auf was? Auf Lüge. Zweifel ist die angemessene Antwort auf eine Lüge. Und wenn ich an etwas zweifle, dann sage ich damit, das ist eine Lüge. Und wenn jetzt eine Lüge da ist, dann müssen wir zweifeln. Okay. Was die Werbebranche so verspricht. Letzthin habe ich einen Film gesehen, im Kassensturz über Putzmittel. Ich habe ihn jetzt nicht hier. Der war eindrücklich, wie die tricksen, damit es schöner glänzt und so. Wahnsinn. Also da kann man einfach nicht alles glauben. Auch dem Kassensturz kann man nicht alles glauben. Die müssen auch Quoten haben. Was die Medien verbreiten überhaupt, wir sind weise, wenn wir da etwas skeptisch sind, was da alles im Fernsehen kommt und in der Zeitung. Das ist häufig auch tendenziös gefärbt. Was in den Schulbüchern steht, wie die Welt entstanden ist, oh, da können wir ruhig etwas zweifeln. Oder was gewisse Theologen über die Auferstehung und über Ostern schreiben, das dürfen wir getrost anzweifeln. Es ist auch vieles Gute, aber auch vieles, das man ruhig anzweifeln darf. Es braucht auch Zweifler. Die haben auch Vorteile. Es braucht die warnenden Stimmen, die sagen, passt auf, das Budget, das ist zu mutig, das bringen wir nie rein. Und die dann auch die Sachen auf den Tisch legen. Die machen auf Gefahren aufmerksam. Die Optimisten, die sehen immer alles rosig und alles geht, oder? Wenn man nur denen das Feld überlassen würde, uiuiui. Es braucht beide Seiten, aber das Problem ist, die Zweifler, die können entmutigen. Vor allem die ganz militanten Zweifler, die immer alles negativ sehen. Die können anstecken. Wir haben Beispiele in der Bibel. Die Kundschafter auf der Wüstenwanderung. Kennt ihr die Geschichte? 10 haben gesagt, das schaffen wir nie. Und 2 haben gesagt, mit Gottes Hilfe schaffen wir es. Und wer hat gewonnen? Die Zweifler. Das ist eben die Gefahr der Zweifler. Die beiden Gruppen können einander bekämpfen. Aber sie können einander auch schätzen. Wir haben in der letzten Mitgliederversammlung auch diskutiert über das Budget. Und ich bin ja auch froh um die Menschen, die sehr realistisch das Ganze durchrechnen. Schaffen wir das? Aber ich bin auch froh um Menschen, die etwas mehr Glauben haben. Ich habe gesagt, Budget ist immer so etwas zwischen Realität und zwischen Glauben und Dummheit, oder? Das ist immer eine schwierige Frage. Gehen wir zurück zum Thomas. Schön, dass diese Geschichte uns aufgeschrieben ist. Ich bin so froh, so dankbar. Schön, wie Jesus ihm hilft und mit ihm umgeht. Ich habe schon vorher gesagt, ich möchte es noch mal etwas ausführen. Wie geht Jesus jetzt mit dem Zweifler um? Und das ist eine ganz wichtige Lektion. Jesus begegnet Thomas nicht in seinem selbst gebastelten Gefängnis. Ja, aber wie ist es das mit dem Hirten, mit dem verlorenen Schaf? Der Hirte sollte doch dem verlorenen Schaf nachgehen und das Verlorene suchen. Aber Jesus schaut Thomas nicht als verlorenes Schaf an. Der ist nicht verloren. Der ist nur etwas dickköpfig. Und er lässt ihn einfach, er lässt ihn etwas sein. Er lässt ihn eine ganze Woche in seinen Zweifeln einfach schmoren. Es gibt einen guten Rückzug, einen nötigen. Am Donnerstagabend hatten wir Passionsabend in der FG Lanz. Und wir haben das gut vorbereitet und dann war das Wetter so prekär. Viele Leute kamen gar nicht von den Dörfern, von den Bergen, kamen gar nicht runter. Andere, die kamen, hatten den ganzen Abend schon Panik, wie komme ich da wieder heim? Und die Technik, da hat wirklich alles, hat irgendwie geknackt und alles war irgendwie schief. Und ich habe so eine Erwartung an den Abend, dass es eine Begegnung mit Jesus wird und es lag auf dem ganzen Abend so eine furchtbare Spannung. Ich war so etwas von frustriert nach dem Abend. Eigentlich, das Programm ist gut gelaufen, aber die vielen Ablenkungen haben eigentlich bewirkt, dass ich selber konnte nicht loslassen. Ich war immer in einer Spannung, klappt es jetzt oder klappt es jetzt nicht? Und das hat sich irgendwie übertragen. Und dann musste ich mich etwas zurückziehen und Jesus das sagen und klagen. Ich könnte jetzt sagen, ach komm, es hat sowieso keinen Wert, ich bereite überhaupt nichts mehr vor und überhaupt, ich schreibe jetzt dann meine Kündigung, das hat sowieso keinen Sinn mit dieser Gemeinde und so. Aber das wäre eine Möglichkeit gewesen, das wäre der Thomasartige Rückzug, oder? Einfach ziehe mich zurück, ich lasse es sein, es hat sowieso alles keinen Sinn. Nein, ich habe mich zurückgezogen, habe Jesus alles geklagt, aber dann bin ich wieder aufgestanden und ich mache weiter und ich werde so etwas wieder machen und mehr beten, mehr vertrauen auf Jesus. Das Problem von Thomas, als er so abgelöscht war, eine ganze Woche lang, das Problem war wirklich der Rückzug. Er hat sich zurückgezogen in sein Schneckenhaus, in eine ungute Art. Und zum Glück tut er nachher das Richtige. Er geht wieder zu seinen Leuten und das ist so wichtig. Er lässt sich wieder auf Beziehung ein. Wir haben so viele Christen, auch im Bündner Oberland, die haben einmal eine Enttäuschung erlebt. Von Christen vor allem. Streit in der Gemeinde und so gibt es ja bei euch nicht, aber bei uns oben hat es das gegeben. In den letzten Jahren hatten wir allerdings, da bin ich Gott so dankbar, in den letzten Jahren hatten wir weitgehend so weit Frieden, dass wir die Konflikte, die da waren, lösen konnten. Da bin ich sehr dankbar. Aber es ist schon schwierig, wenn Menschen verletzt sind und viele haben sich zurückgezogen, haben sich geschworen, ich gehe nie mehr in eine Gemeinde. Aber Jesus will, dass wir in der Gemeinschaft sind. Und das hat Thomas begriffen. Das war super. Er ging trotzdem, er war immer noch abgelöscht. Aber er ging wenigstens wieder in die Gemeinschaft. Er war wieder dabei. Und er hatte wenigstens dort die Chance, Jesus zu begegnen. Er lässt sich wieder auf Beziehung, auf Vertrauen ein. Und das ist so wichtig. Wisst ihr, vom Zweifel her, Zweifel und Glauben. Es gibt sachliche Zweifel. Man kann alles Mögliche anzweifeln. Wie ist diese Welt entstanden? Ja, da kann man Fragen stellen, da kann man zweifeln. Was ist wohl nach dem Tod? Die einen sagen das, die anderen sagen das. Welche Religion hat Recht? Warum hat jetzt das Christentum mehr Recht als die anderen Religionen? Das kann man sachlich hinterfragen. Darf man auch. Aber die Frage beim Zweifel und beim Glauben ist eigentlich nicht, was bezweifle ich, sondern an wem zweifle ich. Die Frage ist nicht, was glaube ich? Man sagt ja, Hauptsache man glaubt etwas, oder? Das ist doch ein Quatsch. Die Frage ist nicht, was glaube ich? Sondern die Frage ist, wem glaube ich? Glauben und Zweifel ist etwas ganz Persönliches letztendlich. Der Zweifler, der misstraut jedem. Vielleicht hat er Erfahrungen gemacht, enttäuscht worden und jetzt vertraut er einfach niemandem mehr. Das ist so der typische Zweifler. Er verlässt sich auf niemanden mehr. Der Zweifler ist ein sehr gläubiger Mensch. Was glaubt er? Wie? Alle wollen ihn betrügen. Er glaubt, das heißt mit anderen Worten, er glaubt seiner eigenen Interpretation der Geschichte. Er glaubt seine eigene Version. Da ist er unheimlich gläubig, der Zweifler. Der glaubt, alle sind Betrüger, alle wollen wir, wie der Friede vorher, oder? Ein Zweifler ist ein sehr gläubiger Mensch. Aber er glaubt nur seiner eigenen Version. Und das ist das Problem. Im Jakobusbrief steht, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger, wörtlich ein von geteilter Seele Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Das ist eben der Zweifler. Warum ist Zweifel Sünde? Zweifel ist Sünde, weil es um eine Person geht. Weil es um ein Misstrauen in eine Person geht. Warum ist Zweifel an Gott Sünde? Weil es eine Beleidigung ist für Gott. Hat Gott schon je einmal gelogen? Nein. Hat Gott schon je sein Wort gebrochen? Nein. Hat Gott schon je einen Menschen im Stich gelassen? Viele haben das vielleicht gefühlt oder gemeint. Nein. Gott verdient unser Vertrauen. Gottes Wort ist, sein Wort ist zuverlässig. Und daran zu zweifeln ist Sünde, weil es ganz persönliches Misstrauen gegenüber dem ist, der zugesagt hat. Jesus hat gesagt, ich werde sterben und auferstehen. Und sie haben daran gezweifelt. Alle haben daran gezweifelt. Es war Sünde. Nur Thomas hat noch etwas länger daran gezweifelt. Eine ganze Woche länger ist er noch in seinem Gefängnis sitzen geblieben, bis er dann doch Jesus begegnet ist und das Licht auch sein Herz erhellt hat. Glaubst du, was hier steht? Ich möchte den Gedanken noch mal kurz aufnehmen. Was hat Thomas überzeugt? Er hat gemeint, er müsste eine wissenschaftliche Untersuchung der Wunden machen. Aber mich beeindruckt das, steht nichts mehr von dem, dass er irgendwie seinen Finger genommen hat und in die Wunden gelegt hat. Nichts. Jesus hat ihn noch aufgefordert, komm, bring jetzt deinen Finger, leg ihn hier hinein. Und Thomas, nur mein Herr und mein Gott, das ist alles. Thomas kapituliert nicht wegen den Sachbeweisen, sondern Thomas kapituliert, weil er Jesus selber begegnet. Was braucht der Zweifler? Braucht der Zweifler noch mehr Bücher, wie die Welt entstanden ist und über die Schöpfung und über die Beweise in der Bibel, dass alles stimmt? Braucht der Zweifler noch mehr solche Beweise? Ein typischer Zweifler wird von all den Beweisen schlussendlich nicht überführt. Was braucht der Zweifler? Er braucht eine persönliche Begegnung mit dem auferstandenen, lebendigen Herrn. Das ist es eigentlich. Das andere ist auch gut, all die Sachbeweise. Aber die Sachbeweise werden niemanden überzeugen. Nur die persönliche Begegnung mit Jesus. Und das ist das Geheimnis. Wir können 100 Beweise bringen, dass die Bibel wahr ist. Aber ein Mensch wird erst überführt, wenn er Jesus begegnet. Was können wir dazu beitragen? Herzlich wenig. Jesus hat gesagt, niemand kommt zu mir, der Vater ziehe ihn denn. Wir können beten, wir können beten. Aber glaubst du das, dass er es macht? Glaubst du auch, dass Jesus heute noch Menschen zieht, dass das stimmt, dass er lebt, dass er auferstanden ist, dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden? Rechnest du mit seiner Kraft? Das ist nochmal der Schluss. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Rechnest du mit Jesus in deinen Unmöglichkeiten? Kann er eingreifen? Kann er deinen unmöglichen Nachbarn verändern? Oder deinen Kindern begegnen? Oder deinen Eltern? Kann er's? Aber jetzt haben wir schon jahrelang die Erfahrung gemacht, gebetet und es ist nichts passiert. Wem soll ich jetzt mehr glauben?
meiner Erfahrung, ach, das nützt ja sowieso nichts? Oder soll ich der Zusage mehr glauben? Ja, er kann und er will. Bleib einfach dran. Das ist die Osterbotschaft. Jesus lebt. Glaube einfach. Glücklich zu nennen, die sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben.